Ja, herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast. Heute ist wieder die Dental Late Night Show mit meinem lieben Kollegen Dr. Stefan Helker und wir haben einen Special Gast und das ist Andreas Wutschka. Er leitet die Tools und die Einführung von KI in der Denta 1 Klinik und passenderweise dazu reden wir heute über den KI-Einsatz in der Klinik. Wir haben die Folge in zwei Folgen aufgeteilt, denn wir haben uns wieder so ein bisschen zerquasselt. Und zwar in einmal die Datengewinnung, also die Datenherstellung, die Datenbereinigung und einmal, wie man KI-Tools drüber laufen lassen kann. Heute sprechen wir über die Datenbereinigung, denn wir entwickeln uns in einem Gespräch relativ schnell dahin, dass wir keinen sauberen Zugang zu Daten haben oder die Daten unsauber aufsetzen. Und da müssen wir zuerst dran, bevor wir überhaupt dran denken können, eine KI darauf rechnen zu lassen. Das erklären wir aber ganz bequem in dieser Episode. Hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Juni geht's weiter mit dem zweiten Teil. Aber jetzt erstmal rein ins Gespräch. Mein Name ist Christian Henrizi, bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting. Viel Spaß. Moin Stefan, moin Andi. Schön, dass wir uns in dieser Runde zusammenfinden. Wie letzten Monat angekündigt, nicht nur Stefan dabei, sondern auch Andreas Wutschka, der Chief Information Officer der Denta 1 Klinik. Ist der Titel richtig, lieber Andi, oder habe ich deinen Titel missbildet hier?
Ja, ich glaube, das passt schon ganz gut. Also ich bin ebenfalls mit dem Alex Gutinger, den kennt ihr vielleicht schon, Geschäftsführer der Denta Media und mache das aber hier seit 10 Jahren mit dem Stefan so auf dem technischen Part, damals noch im Implantatzentrum.
Wir kennen uns länger, als ich Alex kenne.
Ja. Nein.
Das ist krass. Was sind das jetzt? 14
Wir haben uns kennengelernt, als ich damals die Praxis übernommen habe und dann gesagt habe, wir brauchen ein neues Logo. Und da sind wir damals zu, da hießen die noch PS Werbung.
Stimmt.
Ja, PS Werbung. Lange, Und da habe ich ja dann damals Jochen Hollemann, hat mein erstes Branding gemacht. Und da war Andi schon und haben uns kennengelernt und immer mal wieder Kontakt gehabt. Und irgendwann haben wir ja diese Plattform, weiß nicht, ob du schon mal was von gehört hast, Christian, Implantcheck, da dieser Implantatkostenrechner. Die haben wir zusammen dann gebaut, so ein bisschen. Und da wurde es dann immer enger. Und dann kam ja irgendwann hier Denta One und die Medienagentur. Und jetzt sitzt Andi hier. Ist eigentlich sogar CTO, Chief Tool Officer.
Mhm. Oh, sehr gut, sehr gut.
Ja, den Titel werde ich hier nicht mehr los.
Nein,
also immer, wenn es um irgendeine Lösung geht, dann muss ich das passende Tool finden. Und das ändert sich ja jetzt so ein bisschen.
Du kriegst einen roten Anzug, Dead Tool.
Genau. Nein, aber der Titel ist ganz gut gewählt.
Nein, aber es geht weit darüber hinaus natürlich. Also Andi macht halt wirklich extrem coole Sachen von KI über Daten bis hin, aber auch zu Performance-Marketing. Also alles, was mit Zahlen, Tabellen oder in irgendeiner Art und Weise mit der technischen Infrastruktur zu tun hat, hat Andi immer seine Finger drin. Ist so ein echter Tausendsasser. So genauso wie man brauchst du halt. Ne?
Ja. Aber das ist auch super. Wir haben ja gesagt, wir haben ja schon unsere Zuhörerinnen und Zuhörer leckerfritzig darauf gemacht, dass wir heute mal den KI-Einsatz in der Denta 1 Klinik vorstellen. Und wenn ich mir so unsere Aufnahmelängen anschaue, wird das sicherlich nicht in eine Folge reinpassen. Deswegen kündigen wir hier schon mal ein, dass vorbehaltlich dessen, dass wir nicht weit genug durchkommen, wir noch eine zweite Aufnahme machen in gleicher Besetzung.
Herr Henrizi meldet offiziell Bedenken an, dass wir das in einer Folge durchkriegen. Petition eingereicht, angenommen, wird nachher geschaut.
Es ist so irre, jetzt in den 3, 4, 5 Minuten Vorgespräch, da hat Stefan mir seine Zeiten in der KI genannt, die er die letzten Tage verbracht hat, ich ihm meine. Und da haben wir so ein bisschen, ja, Männer machen es ja gerne, haben wir uns dann mal so ein bisschen miteinander gemessen. Das wollen wir ja auch gar nicht breittreten, denn wir wollen ja auch so ein bisschen die Angst davon nehmen. Wir wollen so ein bisschen die Herleitung dazu machen, wie man es eigentlich einsetzen kann. Ihr seid auch über genug Hürden rübergelaufen oder rübergesprungen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz slow-mo an und führen dahin.
Christian, eine Sache. Weißt du, woran mich das erinnert, mit diesem die ganze Zeit da drin rumhängen? Hast du früher Computerspiele gespielt?
Ja, auch mal, ja.
Ja, was für welche?
So Strategiespiele. So,
ja, guck mal, erinnert dich das nicht so ein bisschen an Age of Empires? Du baust irgendwas auf? Ja, und es wird immer komplexer und du versuchst es irgendwie zum Funktionieren zu bringen und dann kippt hier mal was um, dann musst du da wieder Ressourcen draufschmeißen. Für mich fühlt sich das genauso an wie damals, als ich Age of Empires und Command & Conquer gespielt habe.
Ja, Command & Conquer habe ich auch gespielt. Ich habe ja nie diese Ballerspiele gemacht. Ich habe eher so die Patrizia Teil 2 und so, also so Handelssimulationen und Siedler, die habe ich gespielt und da hast du recht, man hängt da drin irgendwo fest und baut sich dann hier und trainiert da nochmal und lädt das rein. Ja, ich habe es jetzt mit den Sachen, die ich hier mache, habe ich auch schon gesagt. Ich habe gesagt, Stefan, das ist bei dir auch so. Regelmäßig wird nach meiner Kreditkarte gefragt, weil ich nachladen muss.
Und ja, das ist das teuerste Hobby, was ich hier hatte,
ne? Würde
ich
sagen. Im Game.
Aber der große Vorteil ist ja, bei Command & Conquer hast du etwas aufgebaut, was in der virtuellen Welt verbleibt. Momentan baust du etwas auf, was dann halt einen echten Mehrwert bietet und gewisse Dinge einfacher macht. Und ja, darum soll es ja ein bisschen auch gehen, glaube ich, heute. Das ist eine gute Überleitung. Wir werden nicht so tief reingehen wie das, was wir vielleicht gerade machen mit Agentic Coding, sondern heute soll es ein bisschen mal darum gehen, was ist eigentlich die Basis, um KI-Einsatz überhaupt sinnvoll zu ermöglichen. Ja, da werden wir uns viel über das Thema Daten unterhalten. Und dann vielleicht im zweiten Teil geht es dann darum, was sind denn dann die Anwendungsmöglichkeiten da drauf? Vielleicht kann man das mal so grob strukturieren. Ne? Deswegen lass uns loslegen. Wir haben auch wieder eine kleine Prisi vorbereitet.
Sehr gut. Also gehen wir mal rein. KI-Einsatz in der Klinik. Modelle sind austauschbar, Daten nicht. Ich glaube, das müssen wir hier vielleicht mal ein bisschen erklären, obwohl es eigentlich schon fast selbsterklärend scheint. Man sieht es ja im aktuellen Wettlauf, so und nicht anders kann man es bezeichnen, seitdem die ersten Modelle, insbesondere das erste Modell von OpenAI, ChatGPT, auf den Markt gekommen ist, sehen wir, dass ganz, ganz lange ChatGPT vorne war und dann war mal bei den Bildgebungsmodellen das Modell vorne, dann war mal dies vorne, dann war mal ein China-Modell vorne, da war mal wieder dies vorne. Aber meistens war es dann doch OpenAI und so in den letzten halben, dreiviertel Jahr merken wir sehr stark, dass Claude von Anthropic dran vorbei rauscht.
Gemini war ja ein halbes Jahr Leader, ne? Also ich würde sagen, wir hatten sehr, sehr lange ChatGPT, dann kam ganz kurz
DeepSeek,
ganz kurz. Dann kam ganz kurz, dann gab es da eine Zeit lang immer so, das war Ende 24, mal kurz dieses Gekäbel, wer ist gerade vorne? Und dann hat OpenAI ja mit ChatGPT 5 verkackt, kann man ja nicht anders sagen. Ja, und das war dann Googles Zeit, wo die dann halt dran vorbeigerauscht sind. Und jetzt hast du witzigerweise gar kein dominierendes Modell. Claude ist zwar momentan dominiert, aber nicht in jedem, ne? Also Bildgenerierung hast du auch nicht mehr. Gemini ist ja im C-Dance, ist bei Video momentan vorne.
Mhm.
Und bei Bildgenerierung ist das Einzige ist noch immer noch Gemini beziehungsweise GPT-2.
Ja, ich wollte gerade sagen, GPT-2 hat ordentlich
nachgelegt. Das ChatGPT-Modell, ja, das ist sensationell. Sensationell.
Ja, ja.
Der Punkt ist einfach, man braucht da gar nicht sozusagen, das ist ja wie so ein Aktienkurs oder Wetterbericht, ne? Also da ist möglicherweise jeden Tag was anderes. Diese Botschaft möchten wir hier übermitteln, denn Modelle sind austauschbar und das ist für uns am Ende des Tages herausragend. Für uns als Konsumenten ist es herausragend, dass es genauso ist, dass wir da überhaupt eine Konkurrenz haben und nicht einer, der dann Monopolpreise dann verlangen kann. Aber das, was nicht austauschbar ist und das, was, ich sag mal so, was der Treibstoff dafür ist, dass überhaupt das Modell irgendetwas machen kann von Sinn und Verstand, also dass es überhaupt was machen kann. Das Öl, das Benzin, die Batterie, der Strom sind die Daten. Deswegen sind diese auch nicht austauschbar und die haben wir hier bei uns gesammelt. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle mal an dich, lieber Andi, übergeben, dass du mal, siehst du den geteilten Bildschirm gerade?
Ich sehe den Bildschirm, ja.
Wunderbar. Da würde ich dir das einfach mal übergeben, um da in die These einzugehen und da einfach mal so ein bisschen vielleicht auch ergänzend durch Stefan zu erzählen, wie ihr das euch vom Grundprinzip her ausgedacht habt. Denn es ist ja auch bei euch sicherlich nicht vom Himmel gefallen. Modelle sind austauschbar und Daten nicht, sondern es gab da garantiert auch einen Prozess bei euch. Und wie ihr jetzt auf sozusagen diese beiden Spalten in dieser Tabelle gekommen seid.
Das hat bei uns eigentlich damit angefangen, wir sind ein sehr großer Laden und bei uns ist es umso schwieriger, alle Mitarbeiter irgendwie mit ins Boot zu holen. Aber wenigstens bei uns das Leadership-Team, was auch aus 10, 12 Personen besteht.
Ja, ja. Und ja, mittlerweile sogar eher 15, wenn man die Teamleiter mit reinnimmt. 8 Teamleiter, 6 Funktionsleiter, ich, du, Alex. Also wenn man Denta One übergreifend nimmt, Plettenberg mal raus, da sind ja auch noch 1, 2 Führungskräfte, aber dann haben wir 17, 18 Leute, die Führungsverantwortung haben.
Ja. Und wir hatten so ein bisschen das Problem, dann hast du Stefan als Nerd, der dann auf diesen ganzen Plattformen rumhängt und sich anguckt, wer rankt gerade besser und wo hole ich nochmal die letzten 0,5% raus aus so einem Modell.
Also Stefan ist das Problem.
Genau, ja, meistens das Problem.
Der Fisch stinkt vom Kopf.
Sondern man müsste jetzt ja immer das Modell wechseln. Das haben wir gerade schon gehört. Dann war mal die vorne für 3, 4 Monate und da hat man nochmal was Besseres bekommen. Und am Ende müsste man immer seine ganzen Datenbasis, die man irgendwie reingibt in seinen Chat, um gute Ergebnisse zu bekommen, immer wieder austauschen. Dann musst du die umziehen. Dann musst du wieder gucken, wurde alles übernommen.
Ja, sind wir mal ehrlich, es geht bei einigen gar nicht voll. Ne? Das heißt, genau. Du kannst jetzt zwar versuchen, irgendwelche Exportdateien zu machen, aber letztendlich geht der Kontext aus dem einen Chat, der so gut funktioniert hat, verloren. Das ist ja so ein bisschen 2024er, 25er Style, ich öffne einen Chat und dann bleibe ich in diesem Chat für diesen einen Kontext und mache da immer weiter. Und wenn der Chat irgendwie gelöscht wird, dann habe ich ein Problem oder wenn er nicht übertragbar ist. Ne?
Genau, vor allen Dingen auch unter dem Hintergrund, was ist, wenn du jetzt alles in diesem Chat hast und dann irgendwann ist einfach OpenAI macht nur noch, weiß ich nicht, wird dann doch nur noch für den Krieg eingesetzt und die dürfen nichts mehr für den Endverbrauch oder so machen. Deine ganzen Sachen sind weg. Also wir müssen irgendwie eine Grundlage schaffen. Das war so der Gedanke dahinter. Mhm. Und wir haben dann geschaut, wie bekommen wir denn alle Daten an einen Ort und können dann, ja, modellunabhängig quasi immer wieder darauf zugreifen. Das war so der Grundgedanke, warum wir angefangen haben, eher Daten und Prozesse und ganze Abläufe digital aufzubereiten, sodass wir damit chatten können, dass wir Fragen stellen können, dass wir immer diese gleiche Grundlage haben und das eben modellunabhängig, weil diese Modelle sind gebaut von Anthropic, von OpenAI, von Google. Und bevor wir jetzt in irgendwelche Themen mit Datenschutz und sonst was abrutschen, wir müssen ja mal gucken, wo schicken wir die hin und was machen wir mit den Daten. Und wir sind immer an dem Punkt, dass wir sie an Dritte abgeben und an diese Drittsoftware gekoppelt sind. Ist die noch genauso gut wie die andere und wir müssen uns festlegen. Theoretisch haben wir nie einen Marktvorteil, wenn wir uns an ein Modell koppeln. Man kann sich immer den gleichen Vorteil eben erkaufen. Für 25,99 oder was kostet gerade das Pro-Modell bei Claude?
Max kostet 100 und das ist ein normales Team, kostet glaube ich 20.
Wieso?
Und dann gibt es noch das Max mit doppelt und das kostet 200.
Ja.
Und dann gibt es Enterprise.
Ja. Und dann kommt auf einmal die nächste Version raus und du musst doch 200 zahlen, um alles machen zu können.
Ja, wobei bei Claude ist ja ein anderes Modell, da verbrauchst du ja Token. Ist ja nicht so ganz so wie jetzt zum Beispiel bei GPT Pro, wo du dann Zugriff auf das Pro-High-Modell hast und bei dem anderen nicht. Ist ja auch smarter, was Anthropic ehrlicherweise macht. Die sagen, hey, wenn du unser bestes Modell benutzt, also ist so, als würdest du immer im zweiten Gang mit Vollgas fahren. Mhm. Ne? Kann Sinn machen, wenn du gerade in der engen Kurve bist, aber auf der langen Geraden macht das irgendwie keinen Sinn. Aber ja, kann jeder selber entscheiden, wie er seine Token verbrennt, ne? Bei Anthropic.
Irgendwie kriegt man die immer los.
Das ist eine gute Herleitung gewesen, das habe ich sehr gut verstanden. So, und dann habt ihr irgendwann festgestellt, okay, Modelle sind austauschbar, das ist ja eine Journey, bis man dann da ist. Ne? Das muss man ja mal feststellen, das ist so leicht hier hingepinselt, aber das war überhaupt nicht absehbar vor einem Jahr. Das war
überhaupt nicht
einsehen. Das war nichts davon. Da dachten wir, da hätte ich da 5 Chips gehabt. Ich hätte die auf, was weiß ich, ja, vor einem Jahr vielleicht nicht mehr, aber vor anderthalb Jahren hätte ich die alle auf OpenAI gesetzt oder auf Google oder so, ne?
Ich auch. Also wir haben ja vorher schon damit angefangen. Also das, was Andi jetzt erzählt, ist unsere jetzige Strategie in Bezug auf Data in Kombination mit AI. Wir haben ja schon viel früher angefangen, Daten versucht zu strukturieren und aufzubereiten. Wir gehen da gleich mal so ein bisschen durch, was haben wir überhaupt für Quellen. Mhm. Ja, aber wir haben ja ungefähr 2020 angefangen, mit einem Controlling zu etablieren. Das sind ja die ersten Daten, die man sammelt. Das sind zwar alles, sag ich mal, Daten, die sehr in die Vergangenheit gerichtet sind, also viele BWA-Daten und viele Daten aus der Praxisverwaltungssoftware. Aber dann haben wir gemerkt, okay, jetzt brauchen wir Marketingdaten, also wir gehen ja gleich überall durch. Aber das war so ein bisschen auch der Gamechanger, weil dann haben wir gemerkt, jetzt haben wir diesen Datenschatz, weil wir den jetzt über Jahre lang erhoben haben, und können den jetzt natürlich verwenden, da KI jetzt draufgesetzt auf diese Daten natürlich eine ganz andere Macht hat. Das ist ja das, was jetzt hier auf dieser Folie steht. Ne? Modelle, je besser die werden, umso geiler kann man was mit den Daten machen, die man hat. Aber die Daten zu haben, das ist die eigentliche Arbeit. Das ist so ein bisschen wie bei Krypto Proof of Work. Ja, das heißt, du musst diese Arbeit machen. Die kann dir momentan noch keiner abnehmen. Du musst diese Messstationen da aufstellen. Du musst die Daten validieren und das Datenvalidieren ist halt die richtige Arbeit. Ne? Das ist ja das, was ultra viel Ressourcen frisst. Also wenn ich überlege, wie lange wir teilweise gebraucht haben, um bei uns die No-Show-Quoten und all das richtig zu erfassen, weil immer noch Fehler waren von aus Z1 die Primärdatenfelder und so weiter, das ist richtig viel Arbeit. So, wenn das aber einmal steht, dann hast du natürlich unendliche Möglichkeiten. Ne? Und dann kannst du natürlich, wenn du die Daten nicht silohaft behandelst, sondern sie zusammenführst in einem Data Lake, also wo du dann quasi alle Daten miteinander kombinieren kannst du plötzlich Dinge machen, die vor 2 Jahren unmöglich waren. Ja, du kannst plötzlich Umsatzdaten mit Verhaltensdaten paaren, du kannst Kohorten bilden, du kannst alles machen. Da werden wir uns ja gleich vielleicht noch ein bisschen tiefer drüber unterhalten. Ne, aber im Endeffekt haben wir dann aber auch gesehen, dass die KI-Plattformen immer wechseln. Und jetzt gebe ich dann mal wieder an Andi, denn da gibt es eine ganz coole Möglichkeit, wie man modellagnostisch immer das neueste Modell halt nutzen kann.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Kurze Frage unter uns. Wie viel Zeit verbringt ihr oder euer Team diese Woche mit QM-Dokumentation Onboarding? Laut aktuellen Studien sind es über 24 Stunden Bürokratie pro Woche in jeder durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Jede Woche. Das ist ein halber Arbeitsplatz, der einfach verpufft. Ich sage das, weil wir bei OptiHealth Consulting genau dieses Problem gelöst haben. Mit Magic. Zu finden unter medgic.io habt ihr ein digitales QM-System, das gemacht ist für Zahnarztpraxen. Gesetzliche Anforderungen automatisch erfüllt. Neue Mitarbeitende arbeiten sich überwiegend selbst ein. Mit Videos, Bildern, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die integrierte KI beantwortet Praxisfragen in Echtzeit auf Basis eurer eigenen Prozesse. Kein Ordner, kein Chaos, kein Zeitverlust mehr. Ihr seid Zahnärzte, keine Bürokraten. Magic gibt euch eure Zeit zurück. Schaut jetzt rein, magic.io. Andi, geh erstmal bitte auf die, oder sollen wir ja mal eine Folie weitergehen, dass wir mal auf die Datenherkünfte zu sprechen kommen. Denn ich glaube, wenn wir sagen, wir sind ja damit geendet sozusagen, dass die Aussage im Raum steht, wir sind froh, über die Jahre gute Daten gesammelt zu haben. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal in die einzelnen Datensilos reingehen, oder? Dann lass uns da rein und dann gehen wir wieder zurück. Ich habe mal hier ein paar Datensilos mal aufgeschrieben, erklärt mal was dazu und dann, wie gesagt, wenn ihr mögt, teilt auch gerne mal, wenn ihr da eine Übersicht parat habt, wie die bei euch zusammengeführt werden.
Warum brauche ich überhaupt die Daten? Das ist ja eigentlich das viel Wichtigere. Du sitzt irgendwann in deinem Konferenzraum oder wenn du noch kleiner bist, sitzt du irgendwann in deinem Büro mit deiner Praxismanagerin und vielleicht deiner einen Teamleitung und fragst dich, warum funktioniert die Scheiße nicht? Und wenn du keine Antwort darauf hast, dann liegt das an einem Datenproblem. Du hast nicht die Informationen, die du brauchst, um zu erkennen, woran es jetzt gerade hapert. Daten sind dafür da, dir zu zeigen, wo ist denn jetzt gerade eigentlich mein Engpass? Wenn du nicht weißt, woran es jetzt gerade liegt, dass etwas, obwohl man es immer wieder versucht zu fixen, dann ist es eine Wissenslücke. Und eine Wissenslücke bedeutet, du hast nicht die Daten. Also wirst du dann wahrscheinlich irgendwann anfangen zu merken, boah, irgendwie kommt das aus dieser Richtung. Da stinkt irgendwas aus dieser Richtung. Warum kündigen immer alle? Okay, lass doch mal Zufriedenheitswerte erfassen. Oder warum, obwohl wir 300 Neupatienten haben, warum machen wir einfach nicht mehr Umsatz? Lass doch mal Patientenzufriedenheit messen. Ne? Vielleicht haben wir zu hohe Churnrate. Das heißt, du fängst an, Messfühler aufzustellen. Und die stellst du dann am Anfang sehr gerne erstmal in Excel auf. Oder hast du früher. Ne, das, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch so anfangen würde, in der Zeit, wo wir die Tools haben, die wir haben. Aber sagen wir mal.
Das ist trotzdem immer noch der einfachste Weg, der als erstes so einfällt. Das ist so.
Genau, also ich hab sogar angefangen, nicht mal mit Excel, ich habe angefangen mit so einem Papierbogen, den wir ausgedruckt haben, wo wir Patienten befragt haben, wo die herkommen und wo und warum sie da sind. Ja, und dann haben wir das irgendwann in Excel überführt und dann irgendwann, natürlich, wenn du das dann irgendwann machst, dann wird es irgendwann nervig, aber du kriegst natürlich erste Aussagen, ne? Du kriegst dann Aussagen darüber, geht's in die richtige Richtung, geht's in die falsche Richtung und letztendlich wirst du dadurch, ist das der Anfang von Datengetriebenheit. So, das ist aber natürlich nicht skalierbar. Bedeutet, am Ende des Tages musst du dir überlegen, welche Bereiche im Unternehmen habe ich denn? Ich habe Finanzen. Okay, wo kriege ich die Daten her? Kriege ich wahrscheinlich irgendwie aus Dativ oder aus irgendeiner Controlling-Software. Dann habe ich den ganz großen Teil, eigentlich der wichtigste für viele, ist das Operations, also im weitesten Sinne zahnärztliche Behandlung, alles rund um den Patienten. So, da brauche ich dann, ich habe jetzt hier CRM geschrieben, ich meine aber eigentlich PVS.
Im zahnärztlichen
Ja, also irgendwas, wo deine ganzen Patientendaten, deine Kundendaten reinlaufen. Ja, die Patienten sind ja die Kunden des Zahnarztes. Wobei die HR-Software, ne, auch die Kunden des Unternehmers sind ja die Mitarbeiter. Ne? Und jedes Unternehmen hat ja immer zwei Kunden, die Patienten und die Mitarbeiter. Wenn man eins von beiden nicht hat, wird es schwer, ein Unternehmen aufzubauen. So, das heißt, ich brauche diese Softwares. Dann habe ich Recruiting. Kann natürlich auch in der HR-Software integriert sein, aber ich muss ja irgendwie wissen, wo kommen meine Bewerbungen her und das zu strukturieren. Dann habe ich das Thema Marketing, das kriege ich aus allen möglichen Dingen, also Analytics, Webseite, Umfragen, das ist das, was wir gerade gesehen haben, dieses Tabellenblatt, aber vielleicht auch aus dem CRM, ne? Was mache ich denn für Umsätze mit den Neupatienten und so weiter. Dann habe ich Sales und Sales, denken jetzt einige, Sales in der Zahnarztpraxis, ja, wir haben auch Sales, das nennt sich Heil- und Kostenpläne umsetzen. Das ist Sales in der Zahnarztpraxis oder MKV-Quote, also wie viel Kunststofffüllung mache ich denn prozentual mit Zuzahlung, wie viel mache ich ohne? Darüber Daten zu haben, ob das der angestellte Zahnarzt genauso gut macht wie ich, verdammt wertvoll, oder? Würde ich sagen. So, und das heißt, ich fange dann an, diese Daten zu sammeln. Customer Success, ne, da kann man SurveyMonkey nehmen. Mittlerweile haben wir ein eigenes Tool. DentaOne Service heißt es, ne? Wird jetzt demnächst auch irgendwann kommen. Watch out. Und dann gibt es natürlich diesen eigentlichen Bereich ITBI, der sozusagen genau das als Aufgabe hat, nämlich die Daten aufzubereiten, dass man dann eben nicht im Konferenzraum sitzt und nicht weiß, was man zu tun hat. Und das ist eben dieses eigene Data Warehouse, ne? Mhm. Und wir haben dann damit angefangen und haben einfach verschiedene Softwares etabliert, ne? Hier haben wir zum Beispiel Rose Metrics. Hier haben wir zum Beispiel so eine Geodatenanalyse.
Stefan, mach mal ein bisschen langsamer, weil der Monitor nicht schnell genug aufbaut.
Kann man ja auch mal kurz drauf eingehen, ne? Ja, das sind jetzt hier irgendwie ein bisschen echte Daten. Ich habe extra mal ein bisschen ältere genommen. Zum Beispiel Umsatzdaten, ne? Dann sieht man, wie viel Umsatz pro Stunde, wie viel BEMA-Anteil, wie viel Kassenanteil. Das ist jetzt keine Rocket Science. Das machen schon, würde ich sagen, vielleicht 20%, 30%, 40% der Zahnärzte. Aber es machen immer noch 60% nicht, was ultra übel ist. Also das ist jetzt hier so, sind so die Basics, ne? Also zu wissen, wie ist meine Auslastung, wie sind meine Umsätze. Wenn du das als Unternehmer nicht weißt, dann hast du schon echt ein relativ großes Problem, weil das sind die ersten Hebel, das sind die low-hanging fruits, ne? Und das ist auch einfach zu messen, weil die Daten sind ja eh schon da. Jeder hat eine Praxisverwaltungssoftware. Die Frage ist nur, hebst du diesen Schatz, den du da schon liegen hast? Die Kür ist dann natürlich, neue Datenpunkte zu messen, die du so über die PVS nicht bekommst. Aber das ist, finde ich, schon basic. Also wenn man das nicht tut oder wenn man ein Tool nicht nutzt, was die PVS zur Verfügung stellt, ja, dann ist das schon relativ fahrlässig, ne? Hier kriegt man ja auch so Termindaten raus, ne? Wie ist meine Auslastung? Ne? Zum Beispiel, wir gucken immer von 100%, wie viel Behandlungszeit hat stattgefunden, wie viel von der stattgefundenen im Terminbuch wurde denn auch wirklich behandelt, was ist unsere Ausfallzeit, was ist unser Leerlauf. Das sind für uns so absolute Basic-Daten. Ne? Also die gucken uns fast daily an, ehrlich. Also einmal in der Woche sitzen wir da und gucken, haben sich diese Daten bewegt aufgrund der Maßnahmen, die wir getan haben. Weil letztendlich ist es ja so eine Art Messinstrument für Maßnahmen auch. Ne? Wenn du irgendwas machst und nichts bewegt sich, dann war es in Bezug auf die eine Sache nicht die richtige Maßnahme.
Deswegen verändert man ja auch in der Regel, kleiner Trick am Rande, immer nur eine Sache zur Zeit.
Richtig, sonst Split-Testing, sonst weißt du nicht, ob es auf die eine oder auf die andere Maßnahme zurückzuführen war.
Ganz, ganz wichtiger Punkt auch in der Praxisoptimierung. Also in meinen Rookie-Days, also 2006, 2007, da haben wir wirklich mehrere Sachen auf einmal gemacht. Und später sind wir wirklich konsequent dazu übergegangen, eine Sache zur Zeit zu machen, um eine Messbarkeit zu machen. Wenn wir natürlich signifikante Fehler gesehen haben oder sagen, okay, das ist so logisch, dass es total doof ist, dann haben wir es gleich mitgemacht und mitgefixt. Aber ansonsten, wenn du in der tieferen Verbesserungsanalyse bist, dann musst du da schon schauen, dass du die in Reihe schaltest und nicht parallelisierst.
Also wenn es noch eine Hypothese ist, immer einzeln testen. Wenn es eine Feststellung ist, dann kann man auch gerne fixen sofort. Ne? Wenn es mit gesundem Menschenverstand ohne tiefere Analyse klar ist, dass irgendwas nicht gut ist, dann solltest du ja nicht extra warten damit. Aber das ist, glaube ich, logisch, so gesunder Menschenverstand, ne? So, letztendlich, wir brauchen jetzt auch nicht durch alle Tools durchgehen. Das ist jetzt hier Aircall, ne? Da wissen wir genau, wer ruft wann an.
Nein, das ist alles fein. Ich wollte nur, dass du so viel Zeit lässt, dass es sich einmal aufbaut, dass man einmal rausschaut und dann kann es weitergehen. Gerade sonst hatte er sich nicht aufgebaut.
Also wir wissen zum Beispiel, wie viele Calls wir pro Tag haben, wie viel wir davon verpassen, aus welchen Gründen wir die verpassen, wie lange durchschnittlich geredet wird, wie die durchschnittliche Freundlichkeit des Agents ist, mit dem man gesprochen hat. Ne, dann kann man mit den Leuten reden, wir können reinhören in die Gespräche, wir können coachen. Letztendlich ist das super, aber du hast natürlich viele Tools. Mhm. Ne, und das bedeutet letztendlich, du springst die ganze Zeit hin und her. Und das ist bei uns dann irgendwann so viel geworden, dass wir gesagt haben, okay, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen das eigentlich alles zentralisiert haben. Und dann kommen wir jetzt eben zu diesem, hier steht das ja, zu diesem eigenen Data Warehouse. So, also hier haben wir diese 1000 Tools. Ja, und du brauchst dann, ne, so ein eigenes Data Warehouse, was dir alles darstellt, so wie du es halt sehen willst. Ne? Das heißt, ich will ja als CEO ganz andere Sachen sehen, als zum Beispiel mein Funktionsleiter im Marketing oder als meine Operationsleiterin. Andi will andere Sachen sehen als technischer Leiter. Und die Fachkräfte und die Teamleiter, die wollen vielleicht gar nicht so viele Zahlen sehen. Die wollen vielleicht nur die 3, 4, 5 sehen, die vielleicht für den Bonus relevant sind, wenn man die denn definiert hat. Ne? Auch das, mega Learning für uns. Wisse, welche Outcomes, welche Rolle überhaupt produzieren soll und muss, damit sie einen guten Tag haben oder hatten und zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Und nur so kannst du dann natürlich auch datengetrieben und fair führen, weil die Leute dann natürlich nur incentiviert werden können, wenn sie auch erstens das in der Hand haben, also selber beeinflussen können. Zweitens, dass wenn sie es noch positiv beeinflussen, dass es dann wirklich auf die Unternehmensziele einzahlt und drittens dann auch messbar ist. So, und so haben wir das dann halt im Endeffekt für jede Rolle definiert und bei uns sieht dann jeder diese 3, 4, 5 Dinger. Das hatten wir, glaube ich, schon mal einmal irgendwann vor einem Jahr oder anderthalb mit der sogenannten OJR, also dieser Objective Job Result Karte. Und das haben wir mittlerweile jetzt wirklich im Daily Use. Das heißt, jeder sieht bei uns die Sachen, die er sehen muss, mhm, und alles in einem Tool. Zumindest in Bezug auf das Controlling. Wir reden jetzt noch nicht über operative Daten. Da werden wir wahrscheinlich in der zweiten Folge was zeigen. Ne?
Ja.
Da können wir richtig mal drauf gehen, was es bedeutet, was wir jetzt aus diesen Zahlen machen können im Daily Use Case. Also zum Beispiel, wie unterstützt mich das denn dabei, meine No-Show wirklich runterzukriegen? Wie unterstützt oder wie kann ich ein Tool bauen, was diese Daten dann nutzt, um all das zu machen? Deswegen, ich würde da jetzt erstmal wieder rausgehen, weil das wäre dann ein bisschen zu viel gespoilert. Also da würde ich gerne für die zweite Folge das übrig lassen.
Habe ich verstanden. Aber okay, dann ich teile jetzt nochmal das Blatt weiter und dann gehen wir sozusagen auf die, wenn man so will, Meta-Ebene. Und da würde ich dich bitten, Andi, dass du dazu nochmal was sagst. Das heißt, du hast ja die verschiedenen Tools, habt ihr ja die verschiedenen fachspeziellen Zahnärzte-Tools, habt ihr ja genannt. Ne? Sagen wir mal im Großen und Ganzen sind das die PVS-CRM-Tools. Mhm. Aber dann habt ihr ja noch Excel genannt, Outlook und Köpfe. Wie kriegt ihr denn das Wissen aus den Köpfen raus?
Also vielleicht erstmal, um so ein bisschen die Magie dahinter wegzunehmen und das verständlich zu machen, wie man die Daten dann verknüpft, weil das ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen oder auch umzusetzen. Weil wir haben jetzt Daten aus, Stefan hatte gesagt, die PVS, wir haben Umfragetools, wir haben Anrufe. So, und jetzt müsste ich mir auch überlegen, wie kriege ich denn Anrufe und PVS-Daten irgendwie untereinander gematcht? Also wie kriege ich das mit der Telefonnummer hin, passend zum Patienten? Das ist ein simples Beispiel, weil die Telefonnummer ist immer ein Primärkey, heißt das. Also ein Primärschlüssel heißt irgendwas Eindeutiges. Die Telefonnummer ist einmal vergeben. Die Patienten-ID ist eindeutig vergeben. Wenn ich beides untereinander matche, kann ich genau sehen, Max Müller mit der Patienten-ID 1234 hat die letzten 2 Wochen 4-mal angerufen. Und je nachdem, was ich dann aus der Software noch rauskriege, kann ich so zurückschlüsseln. Also viele Sachen lassen sich ganz simpel miteinander verknüpfen, wenn man die in ein System packt. Und das ist dann, ja, dieses Data Warehouse. Auch das ist eigentlich nur eine sehr große Datenbank, also strukturierte Daten, die nach einem bestimmten System aufgebaut sind. Und so funktioniert es dann auch mit dem Wissen aus den Köpfen. Heißt, ich muss Prozesse nicht aufbauen für einen Menschen, also so, dass ich es jetzt erklären könnte, sondern ich muss wirklich strukturiert Schritte aufbauen. Heißt, wir haben bei uns angefangen mit den Denta One Guides und da stehen so Sachen drin, wie zum Beispiel, wie muss ich mich morgens einloggen? Heißt, ich öffne die App, ich klicke auf den Knopf. Wenn ich Pause machen will, gehe ich dahin, stempel mich da aus, dass wir diese einfachen Prozesse, die am Ende eine KI gar nicht wissen kann, dass wir die wirklich alle runterschreiben. Und das ist, ja, nervige Arbeit, aber wenn man es einmal aufgesetzt hat, ist das immer was, was man einfach wieder befragen kann. Also diese Datenbasis muss einmal runtergeschrieben werden. Und es wäre jetzt auch wieder problematisch, wenn in unserem Fall Stefan das machen würde, weil Stefan ist im Daily Business ja gar nicht mehr so drin. Mhm. Ich glaube nicht, dass Stefan jetzt erklären könnte, wie sich Mitarbeiter hier ein- und ausstempeln jeden Tag. Also nicht so das tief stimmt. Mit jedem einzelnen Schritt. So, das heißt, wir haben das ganze Team mit einbezogen und da hilft uns diese Teamleiter-Ebene, gerade auch bei so Sachen, wie wird der OP vorbereitet. So, dann werden Fotos gemacht. Das ist das Tray, was genommen wird für die und die Behandlung. So und so wird das Ganze vorbereitet. X Minuten vorher muss der Patient dahin gebracht werden, damit das wieder funktioniert. Also es sind wirklich kleinteilig aufgeschrieben.
Das Ding ist ja, wir wollen später ja auch eine multimodale Ausgabe haben. Mhm. Also multimodal bedeutet ja Eingabe. Multimodale Eingabe heißt, ich kann reinschreiben, ich kann reinsprechen, ich kann ein Foto reinschicken, ich kann ein Video reinschicken.
Ja.
Ja? Multimodale Ausgabe bedeutet das Gleiche. Und wir sind ja gekommen von Text rein, Text raus, hin zu jetzt mittlerweile alles rein, häufig immer noch Text raus, aber auch schon Bilder raus, Videos raus. Und dafür brauchst du aber die Datengrundlage. Ansonsten kommen nämlich ja generierte Sachen, die mit dem Kontext nichts zu tun haben. Ne? Und das willst du ja nicht. Du willst ja, im Zweifel willst du es ja haben, dass wenn jetzt die Dame, die jetzt hier seit 2 Tagen SMOP arbeitet, und fragt, habe ich das so richtig aufgebaut und macht ein Foto von dem Tray und schickt das in die interne KI, nenne ich jetzt mal so, dass die KI dann sagt, nein, da rechts hinten fehlt noch ein Hebel und den am besten umkreist oder das Bild, wie es richtig aussieht, direkt reinschickt. Dafür muss dieses Bild aber irgendwo existieren.
Und das ist genau das Problem, das ich noch sehr häufig sehe. Das, was du jetzt da beschreibst, sind ja ganz klassische Prozessbeschreibungen, ist das Qualitätsmanagement an der Zahnarztpraxis. Was glaubst du gerade, weil die Large Language Models halt am Anfang sehr viel Text in, Text out gemacht haben, wie viele Praxen ihre QM-Handbücher mit Hilfe von ChatGPT in der Regel erstellt haben. 100% dieser Handbücher sind kompletter Schrott. Ja? Also wirklich nicht nur ausnahmsweise und nicht nur überwiegend, sondern 100%. Das ist nämlich sogenannter Dateninzest. Du lässt dir von der AI, von der künstlichen Intelligenz, lässt du dir ein Qualitätsmanagement, lässt du dir alle Prozesse einer typischen Zahnarztpraxis beschreiben, hast das alles niedergeschrieben und dann lässt du deine KI auf diesen Daten, die sie selber erstellt haben, rechnen, was denn jetzt irgendwo wo sein sollte, was man besser machen kann, wo du Effizienz Einsparnisse oder Produktivitätsgewinne heben kannst und so weiter. Das nennt man ja auch das Habsburger Datensyndrom. Ne? Also du kopierst eine Sache immer und immer wieder, dann ist sie unwiederkennbar.
Ja.
Und genau darin liegt das Kernproblem, dass viele denken, aufgrund der Einfachheit der Nutzung von ChatGPT, dass in dieser Einfachheit man auch ChatGPT und andere Tools einsetzt. Und das ist mal komplett falsch.
Das ist wie mit Entropie, ne? Alles strebt gegen Chaos, wenn du dich nicht dagegen wehrst.
Ja, das ist auch, es gibt auch Revert to the Mean. Das heißt, es geht immer wieder zum Durchschnitt, ne?
Ja.
Du musst es sehr, sehr hart hinbekommen. Zum Beispiel dass die Prozessbeschreibung, das QM-Handbuch. Da hat die KI noch nicht mal in der Nähe was zu suchen. Das ist wirklich harte Arbeit, die Sachen alle so aufzustellen und die Sachen so zu bauen, dass es passt. Und da haben wir auch einen guten Slide mitgebracht.
Vor allem, wenn du irgendetwas besser machst als der Durchschnitt. Stell dir mal vor, du machst irgendwas richtig gut und dann ersetzt du das durch ein generisches und sagst sozusagen allen, mach es jetzt so. Vorher warst du Top 3% und dann bist du plötzlich Durchschnitt.
Also das, was du sagst, das kann ich unterstreichen. Du machst dich sogar noch schlechter. Einige Praxen wissen gar nicht, wie klug sie gewisse Dinge eigentlich organisiert haben, ne? Und wie schlau das ist, das so zu machen. Und das ist irgendwie total hemdsärmlich und so
aber
weiter.
Aber alles implizit, ne? Und aus diesem Impliziten ein explizites Wissen zu machen, das ist die harte Arbeit. Ne? Aus den Köpfen heraus, deswegen stand das ja Köpfe, aus den Köpfen heraus in die harte Excel-Welt oder in die harte Word oder in welchem Medium man auch immer das festhält, ne?
Ja, also wir rechnen das ja bei uns alles in Magic. Wir bauen da wir haben die komplette Datengrundlage bei uns in diesem QM-System gebaut und da können wir alles drauf rechnen lassen und das ist so sensationell, wie es sich da gegenseitig bereichert. Aber ich schau mal hier dein Bild. 80% Datenhygiene strukturieren, bereinigen, verbinden. 20% also der Arbeit. 20% ist sozusagen, also die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte, ja? Die Kirsche, das ist nachher die Nutzung der künstlichen Intelligenz. Und der Rest ist wirklich Tortenboden bearbeiten, kochen, backen, streichen, Sahne schlagen, raufpacken.
Ich finde die 80-20 sogar noch etwas zu konservativ, ehrlicherweise.
Ja. Würde ich fast auch sagen. Nämlich die KI merkst du ja nachher nicht mehr, wenn sie rechnet. Da kannst du ja dabei irgendwas anderes machen. Also es ist wahrscheinlich sogar gefühlt, wenn du die KI-Arbeit mit einrechnest, ja? Also die Arbeit, die du selber reingibst, dass die KI rechnet, dann müsste es eigentlich 99,9:1 sein, denn die Arbeit machst du ja nicht mehr. Das heißt, deine Arbeit ist im Prinzip all das andere. Und Dateninzest ist das Schlimmste. Also im besten Fall wirst du nur ein bisschen schlechter. Kann man schon fast sagen.
Also im Endeffekt ist es, du kannst es so vorstellen, es ist wie Training für Olympia und die KI ist der 100-Meter-Lauf. Ja, du hast 4 Jahre trainiert für 9,7 Sekunden. So, wenn du richtig gut trainiert hast, dann läufst du die 9,7 Sekunden. Wenn du scheiße trainiert hast, dann fliegst du halt und brichst dir ein Bein an der Hürde.
Was ganz schön ist an dieser Datenhygiene, so wie es da steht, alles, was du in die KI eintippst, wird ja nur noch auf deinen Daten basiert zurückgegeben. Das heißt, Fehleranfälligkeit, was KI ja aktuell immer noch ist, also wie viel da immer noch halluziniert wird und falsche Antworten generiert werden, das nimmst du alles raus. Du musst nicht mehr diesen 3-Seiten-Prompt mit was weiß ich was alles kompliziert ist und diese KI-Nutzung eigentlich schwierig macht für guten Output. Das nimmst du dir alles weg, wenn du sauber strukturierte, vernünftige Daten hast in allen möglichen Arten. Also es können Prozesse sein, es können irgendwelche Unternehmensdaten oder Praxisdaten sein. Du wirst immer darauf basiert die Antwort bekommen und nicht irgendein Bullshit, den sich die KI gerade ausgedacht hat.
Also eigentlich musst du jederzeit jemanden haben, der alles mitschreibt. Und das sind eben deine Messstationen. Du kannst nicht immer überall alles messen. Das ist dann vielleicht auch zu viel. Ja, aber du solltest die relevanten Punkte alle messen. Und je früher du damit anfängst, umso besser. Weil je mehr Daten du hast, umso genauer werden die Modelle. Ne? Also wir haben jetzt letztens anonymisiert einfach mal hunderte von unseren Kostenvoranschlägen wo reingeladen und dann einen Angebotssimulator gebaut. Und je mehr ich reingeladen habe, umso näher war das Ding an den echten KVs. Also 8 KVs waren dann irgendwie plus minus 15%. 100 waren dann plus minus 7%. 500 waren dann plus minus 5%. So, du brauchst dann irgendwann exponentiell mehr, damit es noch genauer wird. Und deswegen ist das so wichtig, weil am Ende des Tages vertraust du den Daten ja erst ab einem gewissen Genauigkeitsthreshold. So, das heißt, wenn es plus minus 15% ist, nutzt du es nicht, weil es zu ungenau. Wenn es plus minus 4% ist, sagst du, alles klar, das kann ich als indikatives Angebot einem Patienten gerne schon mal sagen, was das vielleicht kosten kann. Ne? Während dann eine Woche später dann der endgültige Heil- und Kostenplan dann da ist. So, und dafür brauchst du die Daten.
Ja, absolut richtig. Man sieht ja auch, dass wie fehlerverzeihend die einfache Benutzung des Internets oder von Google seinerzeit war. Du hast eingegeben, wo kann ich heute Abend essen gehen? Und wenn du Essen mit einem S nur geschrieben hast, hat er dir trotzdem ein paar Restaurants rausgespuckt. Diese Fehlerverzeihung hast du nicht, wenn du von deinen Daten, die du als Grundlage lieferst, wenn du da kleinere Fehler drin hast, dann musst du davon ausgehen, dass der nicht in einer Autokorrektur die bereinigt oder die begradigt diese Daten und dann darauf rechnet, sondern der nimmt es so hin und benutzt die und rechnet darauf das Ergebnis. Und das muss einem komplett klar sein, dass dem so ist.
Super guter Punkt. Ich habe jetzt ein Beispiel von vorgestern. Ich habe ja gerade von diesen Kostenvoranschlägen gesprochen und dann hat er die genommen. Und dann ist mir aufgefallen, dann habe ich gesagt, bitte sag mir mal die Datenlage, zum Beispiel, wie ist die Range der Kostenvoranschläge für so ein Provisorium? Und dann lese ich, Range 380 Euro bis 11.000 Euro. Provisorium kostet keine 11.000 Euro. Habe ich ihm gesagt, kann es sein, dass das ein Ausreißer ist? Also weil ich es dann in der Auswertung, ich habe es mir nur noch mal anzeigen lassen, hätte ich es mir nicht angezeigt, wäre der Median bei 50, 100 Kostenvoranschlägen um 50 hochgegangen. Und anstatt, dass der Median real bei 420 ist, wäre er bei 470 gewesen durch den 11.000er-Ausreißer. Nur, weil der nicht erkannt hat, dass das ein neues Angebot war für eine Zirkonversorgung, ja, die dann wirklich 10.000 gekostet hat. Dann hat er gesagt, okay, das sind 500 plus 10.000, also 10.500, das ist jetzt für das Provisorium. So, das heißt, du musst echt gucken, dass die Daten konsistent sind, du musst es immer noch mal prüfen auf Plausibilität und was halt wirklich krass ist, du musst halt wirklich wissen, wie es aussieht, wenn es richtig ist. Weil wenn du keine Ahnung hast, wie es aussieht, wenn es richtig ist, werden dir Fehler auch nicht auffallen. Also wenn du nicht tanzen kannst, dann solltest du kein Tanzprogramm schreiben, weil das wird scheiße. Ja. So, das heißt, du musst dich gezwungenermaßen als Unternehmer mit deinen Daten befassen und auskennen, um überhaupt darauf Use Cases bauen zu können, weil du ansonsten einfach auf Schrott aufbaust, weil du nicht merkst, wenn du was falsch machst und die falsche Abzweigung nimmst.
Genau, richtig. Und ich merke auch immer noch, dass obwohl beispielsweise Claude 4.7 so stark geworden ist, dass da immer noch sehr viele Fehler passieren. Ja, ich habe auch letzte Woche, ich lasse mir da schon, also er übernimmt dann schon komplett meine Computersteuerung zum Teil und ich habe immer so Rechnungen, die kommen immer, die lade ich dann immer in gewissen Abständen in Dativ Unternehmer Online hoch und die kommen dann in so einen extra Ordner, den nenne ich Dativ Pending, ja. Und in der alten Ordnerstruktur hieß es Dativ nicht hochgeladen. Und der hat in der Restrukturierung dieser Ordnerstruktur und in dem Umlegen der Rechnung, bevor sie hochgeladen werden, hat er einfach, die Brücke hat er nicht mitgenommen, der hat die woanders hin einsortiert. Und ich bin da überhaupt nicht, also ich bin noch nicht mal, habe ich dran gedacht, dass so etwas passieren kann. Ich weiß nicht, wie das war. Ich habe einfach nur per Zufall, ich habe da reingeguckt, habe gedacht, es müssten eigentlich mehr Rechnungen drin liegen. Ich meine, es müssten mehr sein. Aber ich hatte nur ein ganz vages Gefühl, aber also unspezifisch, ne? Komplett unspezifisch. Und da habe ich das nochmal präzisiert und dann sagt er, ja, ich habe die Daten falsch wegsortiert. Ich hole sie wieder zurück. Ich habe mir ein Protokoll geschrieben und mache diese Sachen rückgängig und hole sie mir zurück. Und ich dachte mir, irre.
Wäre geil, wenn er noch danach gesagt hätte, ich dachte, dir fällt es nicht auf.
Ja, stimmt.
Christian, ja. Zwinker, zwinker. Ja.
Also.
Ja, also je besser du dich auskennst, umso eher fallen dir diese Fehler auf. Und wir werden jetzt in eine Welt gehen, in der sich sehr viele Menschen, sag ich mal, im weitesten Sinne automatisierte Workflows aufbauen. Und dann musst du natürlich wissen, wenn so ein Workflow mal kaputt geht oder bricht oder du brauchst dann gleichzeitig auch wieder Notifications und all das. Also du baust dir wie so eine Art riesiges Strippenzieher-Ding auf. Die Frage ist, wie gut kannst du damit umgehen und wie robust sind deine Fallback-Lösungen im weitesten Sinne, ne?
Also du brauchst halt sehr robuste Datensilos, ja, ne? Du brauchst absolut top Datensilos, ne? Und wie gesagt, mit QM beschäftige ich mich seit 2006 und ich weiß, wenn du ein robustes Datensilo hast, da kannst du die, die lange ein super QM gepflegt haben, die da sehr präzise ist, die haben solche Produktivitätssprünge jetzt gerade, weil da so viel archiviertes, revisioniertes Wissen drin ist, was jetzt benutzt werden kann. Gerade mit einer super Revisionsverwaltung. Ne? Man braucht eine Revisionsverwaltung, weil man sieht, die Trepanation haben wir 2012 so gemacht, 2014, 2018 haben wir es so gemacht. So, jetzt kann die KI rechnen, okay, all diese Sachen haben wir schon gemacht und es ist jetzt an dem Stand. Ich unterstelle mal, wir haben es geändert, weil es so besser ist, wie es jetzt gemacht ist. Dann schließe ich das schon mal aus. Und also wenn man das so fortschreiben kann, wenn man das so, dann, wenn man dieses Wissen, auch dieses Revisionswissen, das ist für mich der größte Hack der letzten 4 Wochen gewesen, dass wir mit der zur Verfügung stellen dieses Revisionswissen halt einen richtigen Hebel haben. Ja. Deswegen brauchst du super Datensilos, wo die Daten super sicher und sehr, sehr gut liegen und in strukturierter Form, in sich aufbauender Form, sodass auch noch bekannt ist, wie vor 5 Jahren das ausgesehen hat, ja. Und diese Daten, da kannst du auch nicht an Leuten sparen. Da muss wirklich hochpräzise und hochprofessionell mit gearbeitet werden. Da darf kein Komma, wenn man so will, also ne, kein sinngemäß Komma falsch sein. Und dann musst du auf der anderen Seite ein Team haben, was diese Daten dann auch wirklich eine Nutzung zuführen kann. Und dann wird's Gold.
Das wird der große Hebel, glaube ich, in den nächsten 24 Monaten. Die Praxen, die es schaffen, aus diesen Daten echte praktische Use Cases zu bauen, und das ist dann eine gute Überleitung vielleicht für die nächste Folge, die werden extreme Produktivitätssprünge haben, weil wenn du Dinge nicht mehr zweimal sagen musst oder gar nicht mehr sagen musst, weil alle wissen, wo es steht, wenn du Dinge automatisieren kannst, die vorher händisch gemacht wurden, weil sie aber so klar sind, weil sie eben explizit beschrieben sind, dass du sie auch automatisieren kannst und nicht in so einem Wagen irgendwas rumschwimmst. Und da gibt es super, super, super viele Use Cases für.
So sehe ich das auch.
Gerade in der Zahnarztpraxis, weil die Zahnarztpraxis ist eine prozessorientierte Landschaft. Ja, sie ist jetzt nicht so krass prozessorientiert, vielleicht wie ein Fließband, aber wir haben super viele, immer wieder gleich ablaufende Dinge und damit haben wir mit einer guten Datenlage, mit der Möglichkeit, dass agentisch jetzt Dinge passieren können, einfach die Voraussetzung und die Plattform, hier einen unfassbaren Sprung in den nächsten Jahren zu machen.
Stefan, ich glaube, so können wir fast die Folge schließen. Ich denke mal, wir haben heute absolut und unmittelbar klar gemacht, auch dank Andis Hilfe. Keiner von euch muss heute einen großen Account bei Anthropic oder bei OpenAI kaufen. Die Arbeit beginnt wirklich im Vorhof. Ja? Also das heißt, den Spaten für den Garten finden und erstmal das Besteck zusammensammeln, das ist jetzt, glaube ich, wirklich angebracht. Und das war vor einem Jahr angebracht und das wird auch in nächster Zeit angebracht sein. Und ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo die AI so gut wird, dass ich da nur noch Unsinnsdaten eingebe und der rechnet trotzdem was Gutes. Das heißt, es gibt immer eine gewisse Basis, es gibt immer ein Fundament. Damit lass uns die heutige Folge beschließen, dass alle erstmal in ihrem Fundament arbeiten, bevor wir denen dann unsere großen, man sagt ja so neumodern, Growth Hacks dann zeigen. Denn das können wir gerne in nächster Folge mal machen, das können wir in unserer Juno-Ausgabe machen.
Da zeigen wir auch konkret unsere Tools, was wir so gebaut haben.
Andi, du bist auch wieder mit dabei, ne?
Super, ja. Gerne, ja.
Also wirklich, nächstes Mal wird es richtig praktisch und richtig konkret. Ich glaube, wir haben jetzt mal so ein bisschen, glaube ich, erstmal fürs Verständnis was getan. Vielleicht auch ein bisschen eine Unruhe im Bauch vielleicht hoffentlich verursacht.
Hoffentlich, ja.
Und die ist notwendig, ne? Alle, die da draußen sind und sich jetzt nicht mit dem Thema befassen, ey, wacht auf, ne? Ansonsten werdet ihr schneller abgehängt, als ihr links und rechts gucken könnt. Von den Leuten, die es umsetzen.
So ist es. Lieber Andi, herzlichen Dank für deine Zeit. Stefan, war mir immer ein Riesenvergnügen, hat total Spaß gemacht. Und ihr, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen, empfehlt uns weiter. Und bis zur Juno-Folge, wo wir dann in gleicher Runde mit Andi als Special Guest dann mal die konkreten Tools von der Denta 1 Klinik durchforsten. Bis dahin, macht's gut, ihr und euer Stefan und Christian. Ciao, ciao.
Bis bald.
Ciao.